Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode von Trekkäse. Mein Name ist Marcel Stut und ich habe auch heute wieder mein Kollektiv um mich herum versammelt. Fangen wir an bei 2 of 4. Hallo L.
Hallo lieber Marcel, wir grüßen dich.
3 of 4 ist TJ.
Moin.
Und last but not least 4 of 4. Hallo Britt.
Hallo.
Wie ihr eventuell erraten könnt, geht es heute um Die Borg. Es ist die letzte Episode, bevor wir mit Star Trek Picard anfangen, von dem her ein Roundup um alles rund um, was man zu den Borg wissen muss, was alles in Star Trek drin war, welche Episoden ihr vielleicht nochmal anschauen solltet, damit ihr dann gut gerüstet in Star Trek Picard starten könnt. Erstmal fangen wir damit an, was habt ihr denn so seit der letzten Episode geguckt? TJ, du hast was Non-Star Trekkiges aufgeschrieben. Was zum Henker ist Flash Forward?
Eine völlig abgedrehte Science-Fiction-Serie aus den frühen 2000ern. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich irgendwo im deutschen Fernsehen lief. Ich gucke sie gerade in OV. Hat mir ein Kollege empfohlen. Das ist, geht irgendwie darum, an einem Tag haben plötzlich alle Menschen sind für 3 Minuten 17 Sekunden Blackout.
Kenne ich, jetzt weiß
und,
ich was.
Sehen plötzlich genau das, was sie vermutlich in einem halben Jahr in der Zukunft tun werden. Und ja, und man verfolgt dann eben ein FBI-Team, das versucht rauszufinden, wer dahinter steckt, wie das passiert ist und ist ganz witzig.
Ja. Genau, könnt ihr euch kaufen bei Amazon und bei iTunes.
Ansonsten kam ja noch die wahrscheinlich geilste Science-Fiction-Serie neben Star Trek in Staffel 4 auf Amazon. Die Expanse.
Die Expanse, ja, ganz fantastisch.
Und haben wir jetzt Krieg zwischen der Erde und den Marsianern? Zwischen der UNN.
Ich glaube eher nicht.
Immer noch nicht.
Ich glaube, da passieren an. Ich glaube, das sind eher Belter ja, Horse on an open field.
Es geht jetzt tatsächlich erstmal eigentlich eher los, tatsächlich in die Expanse. Nach 3 Staffeln Scenery Building.
Ja, und
taucht jetzt das namensgebende Element in den Vordergrund. Kommt jetzt das namensgebende Element in den Vordergrund.
Ja, das ist richtig.
Ey, was hast du denn sonst noch außer der 4. Staffel von The Expanse geguckt?
Da habe ich gesagt, ich mache mal so ein Rewatch von TNG und bin durch die 1. und jetzt gerade bin ich in der Mitte der 2. Staffel drin. Und heute, um so ein bisschen so ins Borg-Feeling zu kommen, ein bisschen Voyager, habe ich dann Dark Frontier gesehen, weil die TNG-Borg-Folgen, die habe ich so oft gesehen, weil die Borg sind so sozusagen meine Star Trek-Jugendliebe und die habe ich quasi fast auswendig drin, aber dann habe ich mir einfach jetzt Dark Frontier ausgesucht und jetzt mir noch gepflegt angesehen und dann, ja gut, Expanse Season 4 geschaut, jo.
Remastered oder Originalfassung?
Welche? Die TNG?
Ja.
Das, was es auf Netflix gibt.
Also die HD-Variante.
Genau, die habe ich geschaut, genau.
Genau, dann Britt, was hast du geschaut?
Im Grunde genau das Gleiche. Die ganzen Voyager-Folgen jetzt im Vorbereiten auf die heutige Episode. Wobei ich von Voyager nur so ungefähr 3/4 gesehen habe. Da fehlen mir noch 1-2 Folgen, aber da ging mir dann die Zeit aus. Und ich habe weitergelesen in der Picard-Comic-Prequel-Serie Picard Countdown. Da kam das 2. Heft jetzt im Dezember raus. Und jetzt warte ich quasi noch auf das 3., bevor dann die Serie losgeht. Ja, und die Geschichte da ist natürlich, glaube ich, offiziell nicht wirklich kennen, aber soll ein bisschen in die Serie einführen. Also das ist auch ganz nett zu lesen.
Genau, du hast schon erwähnt, du hast dir die Folgen für diese Episode angeguckt. All die Episoden, die wir nachher gleich besprechen werden, findet ihr natürlich entweder im Internet auf trackgasm.de oder ihr guckt mal in die Shownotes in eurem Podcatcher. Da haben wir die auch alle aufgeschrieben und die entsprechenden Memory Alpha Zusammenfassungen, falls ihr es nicht komplett gucken wollt, verlinkt. Ich habe seit dem letzten Mal auch noch ein paar Voyager-Borg-Episoden nachgeschaut, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Zum einen halt erwähntes Dark Frontier. Dann eine Folge, die man gerne vergisst als Borg-Folge, die aber doch durchaus sehr wichtig ist, The Raven. Und natürlich das letzte Mal, dass die Borg vorkamen, wenn man nach Zeitlinie geht, nämlich Endgame.
Oh ja, genau. Ja, die habe ich, glaube ich, vor 4 oder 5 Wochen gesehen, daher, ja.
Dann gehen wir doch kurz weiter zu den News. Zuallererst, wir müssen leider Gottes den Nekrolog weiterführen, denn wir haben seit der letzten Folge 2 weitere Todesfälle. Zum einen DC Fontana.
Also eigentlich haben wir, glaube ich, 4 oder 5 Todesfälle, aber das waren die 2, die mich besonders erschüttert haben. Das ist DC Fontana, genau wie du gesagt hast, eigentlich eine Schriftstellerin, beziehungsweise, also vor allen Dingen Schriftstellerin, hat halt viel für die Originalserie gemacht und ist eigentlich so, wenn man das zusammenfassen möchte, so die Mutter aller vulkanischen Riten, ja. Also auf ihren Konzepten und ihren Ideen basiert ganz, ganz viel all dieser vulkanischen Dinge, die wir so mit den Vulkaniern und Spock assoziieren. Also das ist quasi auf ihrem Mist gewachsen. Ja.
Ja, also ihr voller Name übrigens Dorothy Catherine Fontana.
Ja,
und genau. Im 20. Jahrhundert vor allem auch so Nullerjahre haben ja viele Autorinnen einfach ihre Namen abgekürzt. Hat ja auch J.K. Rowling für Harry Potter genauso gemacht. Das könnte man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, lass mich zitieren. In der Geschichte der Literatur waren die meisten Anonymous weiblich. Ja, und ich denke, das spiegelt sich so ein bisschen in diesen Abkürzungen auch wieder.
Ja.
Also nicht offensichtlich gleich weiblich, aber ja.
Mhm. Und hat übrigens auch unter den Namen J. Michael Bingham und Michael Richards geschrieben. Also männliche Pseudonyme.
Zweiter Name, der euch garantiert auch schon über den Weg gelaufen ist, ist Renée Auberjonois. Ich hoffe, ich habe
Auberjonois.
Genau.
Ich habe keine Ahnung von Französisch. Ist auch verstorben. Damit lichten sich die Reihen von DS9 leider Gottes weiter, nachdem wir ja schon
Nock.
Aaron Eisenberg, Nock hatten, jetzt auch noch René, also Odo.
Odo.
Und
also man muss ja sagen, beide, sowohl DC Fontana als auch René Auberjonois, waren also in ihren 80ern, ja, also es ist jetzt nicht wirklich 79. Überraschend. Ja,
oder also 79 und 80, ja.
Ja, gut, also waren fast in ihren 80ern, auf jeden Fall waren sie beide alt, so. Sie waren keine 50 mehr, ja. Ist es natürlich immer schlimm, wenn jemand stirbt, aber es ist jetzt auch nicht so, als hätte man es nicht erwarten können, ja. Aber trotzdem natürlich super schade, ja. Vor allen Dingen gerade auch René Auberjonois, den man ja dann doch eher präsent hat, weil er ja vor der Kamera eben war und diesen geliebten Charakter aus DS9 verkörpert hat. Ja, so ist es halt leider.
Ja, genau.
Dann gehen wir weiter zu einem...
Rittmarie bestand auf einem schlechten Scherz, genau.
Genau.
Ich jetzt überspringen. Keine Chance. Nein, ich wollte nur gerade sagen, ja, ich musste nur so schmunzeln. Es gab ein Interview, jetzt ist ja gerade so großer Star Wars Hype, denn der neue Film ist angelaufen und The Mandalorian wird über Disney-Kanal gesendet und was nicht alles. Also Star Wars hier, Star Wars da und 1000 und ein Interview und Oscar Isaac, der Schauspieler von Poe Dameron, genau, haben wir andersrum gesagt, egal, der hat ein Interview geführt und in dem Interview wurde er gefragt, ob er sich denn nicht auch vorstellen könnte, dann vielleicht, nachdem er jetzt bei dem einen Star-Franchise mitgemacht hat, vielleicht auch bei dem anderen Star-Franchise mitzumachen. Also von Star Wars zu Star Trek, ja. Und ich so, super Frage, wir lieben uns ja so. Naja, und da meinte er noch so, ja, wieso nicht? Ich bin dabei, ich bin die totale Space Slut. Und ich noch so, sehr schön, ich liebe das. Also Oscar Isaac darf gerne rüberkommen zu uns und mitspielen, wenn er möchte.
Ja, genau. Obwohl ich hatte ja den Begriff Space Slut schon anderweitig für Star Trek vergeben, aber das sind nur meine eigenen Fangirl-trashigen Dinge.
Ja, auf jeden Fall fand ich das nett und ich meine, er hat dann glaube ich auch noch J.J. Abrams mit ins Boot geholt und meinte, der hat ja auch in beiden Franchises gearbeitet und ich noch so, oh, da wollte ich jetzt nicht dran erinnert werden, aber ist gut.
Ja, ja, ich weiß.
Er hat seine Duftmarke leider Gottes in beiden Franchises hinterlassen. Lance
Flair. Dabei finde ich die Lance Flairs von ihm das weniger Schlimmste überhaupt. Ehrlich.
Dann kommen wir zurück nach Hause, denn die dritte Staffel von Star Trek Discovery soll wahrscheinlich, heißt es, im ersten Drittel des Jahres erscheinen. Das heißt dann höchstwahrscheinlich direkt im Anschluss an Star Trek Picard.
Vermutlich, ja. Also Seneca Martin Green hat ein Interview gegeben und hat das da so nebenbei wohl erwähnt.
Mhm. Ja,
was ich überraschend fand. Also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass es so früh kommt. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt. Also es ist natürlich nur dahingesagt. Wer weiß, ob das wirklich dann am Ende auch so früh kommen wird. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt mit Herbst gerechnet. Ich hätte gedacht, sie haben PK im Frühjahr, dann machen sie eine schöne Sommerpause und dann im Herbst geht's los mit Discovery. Ja, aber offensichtlich ist es doch ein bisschen anders geplant.
Ja, die Frage ist halt auch, was ist der Plan halt bei CBS, mit CBS All Access? Ich vermute mal, gerade mit den ganzen Serienprojekten, die angekündigt sind, dass wir unterm Strich das ganze Jahr lang mehr oder minder fast nonstop mit Star Trek beglückt werden sollen, damit die Leute natürlich ihr Abo behalten und das Ganze nicht kündigen. Und wir haben ja auch noch ein paar andere Sachen, die in der Pipeline sind. Ich meine, wir haben noch Lower Decks, wir haben die Section 31-Serie, wo jetzt dann die Dreharbeiten bald anfangen sollen.
Ja, wobei, da wird jetzt angefangen zu drehen, aber bis die ja auf den Bildschirm kommt, dauert es ja noch ein bisschen.
Das wird eher Anfang nächsten Jahres oder Ende des Jahres, glaube ich, kommen.
Genau, ich meine, rechnen wir mal durch. Wir haben jetzt erstmal 10 Wochen PK, dann sind wir so, ja, roundabout Ostern rum. Wenn wir dann Discovery hinten dran kriegen, auch wieder mit seinen 13, 14 Folgen, dann sind wir im Herbst. Dann kriegen wir
Lower Decks.
Dann eventuell Lower Decks. Dann ist auch schon Weihnachten fast. Und wenn dann die Section 31-Serie kommen würde, dann könnte es mit der zweiten Staffel Picard weitergehen und so weiter und so fort.
Ich hätte ja ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie Lower Decks in den Sommer packen, so als Sommerlochfüller. Aber keine Ahnung. Also,
Lassen wir uns mal überraschen, was kommen wird. Was auch durchgesickert ist, ist, dass ein Teil der Discovery Production Crew in Zukunft an der Section 31-Serie arbeiten wird. Mhm. Und damit die Produktion zukünftig parallel laufen können. Also man sägt das Team mehr oder minder einmal in der Hälfte durch, was Production Staff angeht und macht dann da weiter. Und das heißt, zu Season 4, die wohl kommen soll von Discovery, wird dann halt der Production Staff von Discovery wieder aufgefüllt und ja. Die Short Tracks sind immer noch schmerzlich vermisst in Europa.
auf der ganzen Welt, glaube ich, bis
außerhalb
auf Kanada.
Der USA, genau.
Ja, ja, Kanada noch. Ja.
Von dem her, vielleicht sollten wir uns nächstes Jahr, was heißt nächstes Jahr, dieses Jahr, wir haben ja schon 2020, ja. Mal überlegen, so zum Jahresende einen gemeinsamen Urlaub in den USA zu machen.
Genau.
So einmal den kurzen Shorttrack-Urlaub.
Genau, und genau, das wie so ein Klassenfahrt.
Genau, aber apropos Klassenfahrt, das ist eine wunderbare Überleitung.
Ja.
Zu Star Trek Picard, denn wir beide gehen auf eine, ja, kleine Klassenfahrt.
Ja, genau.
Der halbe Podcast geht auf Klassenfahrt nach Berlin zur Deutschlandpremiere von Star Trek Picard.
Yay!
Uhu.
Yay! Und das wird ganz fantastisch. Wir werden, denke ich, auch ein bisschen was aufnehmen, aber mal sehen, also vielleicht was Spoilerfreies und dann für hinterher auch mit, keine Ahnung, werden wir mal sehen. Wir werden das ja eh in einer ganzen Gruppe noch besprechen nachher. Ja,
genau.
Können wir was Spoilerfreies vorher aufnehmen und vielleicht
Ach, aber
mal,
es wird toll.
Ja.
Genau.
Und dann wissen wir ganz genau, welche Folgen vorher noch relevant sind und können die vielleicht, wenn es nicht zu viel spoilert, dann euch dann erzählen.
Genau, kurz der Hintergrund dazu. Amazon Deutschland hat ein fast nicht beworbenes Gewinnspiel gefahren auf Facebook und auf Instagram, wo man halt Eintrittskarten für die Premiere am 17.01. in Berlin gewinnen konnte. Und ja, letztendlich lag die Chance bei fast 10%, dass man gewinnt, weil nicht so viel, weil die Einsendungen erfolgten über Kommentare. Von dem her konnte man immer sehr gut sehen, wie viele halt teilgenommen haben. Und wir hatten Glück und fahren dann am 17.01. nach Berlin, schauen uns das im Zoopalast an, nehmen dann noch unsere Eindrücke frisch auf dazu und dann schauen wir mal. Also wir werden euch nicht spoilern. Ich bin eh gespannt, wie es wird, weil es wird ja höchstwahrscheinlich die deutsche Synchronfassung sein, was für mich halt heißt, okay, ich muss am 24. alles nochmal gucken, weil
ja, genau.
Weil ich bin ich bin ein OV-Junkie und
ja,
das wird mit Sicherheit in der Synchro laufen. Ich meine, Amazon ist der Veranstalter, ja, also aber was ich eigentlich wissen wollte ist, wisst ihr, ob irgendwer Bekanntes zur Premiere kommt? Oder ist es so eine reine, wir lassen mal die Synchronstimme über den Teppich laufen, Geschichte?
Keine
Ahnung.
Also nichts
gegen die Synchronstimmen, aber so ein Schauspieler wäre halt schon nett, oder?
Es ist nichts bekannt.
Eben, ich dachte, vielleicht habt ihr ja irgendeinen Brief oder was oder so.
Nee.
Wir laden sie ein. Nein, schade.
Nee, komplett. Wir haben keine Ahnung, was uns den Tag erwartet. Wir haben uns sicherheitshalber mal in das Hotel eingebucht gegenüber, wo wenn da Promis sind, die dann höchstwahrscheinlich auch übernachten würden.
Vielleicht an der Basis.
war auch mehr Zufall, weil ich hatte da noch so Hotelbonuspunkte übrig, die ich mal einlösen musste und ja.
Okay. Das wird dann sehr amüsant werden.
Ach, das wird toll. Ich freue mich ehrlich gesagt für euch und bin ein bisschen neidisch, aber ich freue mich vor allen Dingen.
Ja.
Bin gespannt.
Dann haben wir noch ein ganzes Potpourri an neuen Trailerchen bekommen, die dann zum Teil bei der NFL auf CBS liefen, teilweise dann so veröffentlicht wurden, wo wir ein paar neue
Szenen
zu sehen kriegen, allen voran.
Mehr oder weniger Stills teilweise.
Genau, ja. Teilweise mehr oder weniger Stills. Was ich da am beeindruckendsten finde, wir haben ein Wiedersehen mit 10 Forward, also dem 10 Vorne.
Aber woran, bitteschön, erkennst du das an der Kaffeekanne oder was? Ich habe das Still gesehen und alle so ganz, das ist 10 Forward. Und ich so, woran verdammt nochmal erkennt ihr bitte bei dem Hintergrund, dass das 10 Forward ist?
Leuchtender Tisch. Dann diese drei komischen dreieckigen Kacheln im Hintergrund und dann gibt's halt noch einen zweiten Shot, wo Patrick Stewart im Profil zu sehen ist, wo die typischen großen Fenster zu sehen sind.
Okay, weil ich ja, habe nämlich nur den einen Shot gesehen mit der Kaffeekanne, wo ich dachte, okay, vielleicht auch nicht. Okay, ja, gut.
Ja, aber selbst dann muss es ja nicht zwingend 10 Forward sein. Es ist halt einfach irgendeine, ja, es könnte halt auch einfach Bar. Eine Bar in einer Raumstation aus derselben Bauzeit sein wie die Enterprise D.
Wobei die Stimme aus dem Off, beziehungsweise PK spricht ja auch im Trailer, sagt, er würde, also in seiner Vergangenheit würde er Dinge bereuen, bla bla, und dann ist dieser Shot aus 10 Forward. Also, ja, ja, es ist schon sehr on the nose, würde man sagen, auf Englisch, aber ja, wir mal gucken.
Also für mich war es auch 10 vorne, also.
Ich meine, es könnte natürlich auch irgendwie bei Starfleet Tactical sein, weil wer den Extended Cut von Star Trek 6, The Undiscovered Country, gesehen hat, da ist ja das 10 vorne Set für Starfleet Tactical zweitverwendet worden. Also vielleicht ist es auch das. Schauen wir mal.
Ja. Wir bekommen auch noch ein paar andere Sachen zu sehen, also zum Beispiel also eine vulkanische Offizierin mit dem neuen Combadge, mit dem neuen Design, was ich auch ganz spannend fand. Und jetzt ist auch endlich offensichtlich CGI von Data wohl ja in so einer Art, also Endfassung oder näher an der Endfassung dran, als es das war im ersten Trailer, wo ich mich noch so beschwert habe, dass ich fand, dass Data so glatt geschminkt und aufgedunsen wirkte. Und jetzt gibt es so zwei Bilder, die das zeigen, wie das also im ersten Trailer war und wie er jetzt im neuen Trailer ausgesehen hat. Bisschen nachbearbeitet und so. Und ich finde, im neuen Trailer sieht er immer noch immer aufgedunsen aus, nur halt älter. Also irgendwie finde ich das CGI von Data immer noch blöd.
Na nee, gut, das Aufgedunsen kann
ist
man...
Ist halt das Überspachtelte, ja klar.
Weil ich meine, das Problem ist, Brent Spiner ist halt nicht mehr der Jüngste und hat halt nicht mehr das schmale Gesicht, das er als junger
Kerl
noch hatte.
Ja, natürlich, das ist mir schon klar. Und es klingt jetzt auch total, als wäre ich hier voll der Fettphob oder sowas. Nein, das meine ich ja überhaupt nicht, aber das ist halt nur mal die Figur. Ja, und ich finde, wenn man halt so eine Figur spielt, dann muss man irgendwie... Und wenn wir schon bei We Fix It später, dann fix it doch bitte so, dass es, also du kannst ja ein Gesicht auch ein bisschen schmaler konturieren, ja, also ich weiß nicht, ich finde es schwierig, aber just weil eben Data ja diese unveränderte Figur ist und ich weiß auch, dass es der Grund war, warum Prince Beiner gesagt hat, er spielt den nicht mehr, bla bla bla, und mit diesen Befürchtungen, die er ja hatte, die bestätigen sich im Grunde jetzt nur dadurch, dass ich das auch so sehe, wie er das eigentlich befürchtet hat, dass die Fans es sehen, aber es tut mir leid, ich komme da nicht von weg.
Wer übrigens großartig gealtert ist, weil es gab auch ein schönes Bild von Hugh.
Ja.
Und also der Schauspieler Jonathan Del Arco ist sehr schön gealtert, aber auch als Hugh sieht er großartig aus in dem Bild. Das also, man sieht also ein braunes Auge, das ja immer das freie Auge von Hugh war, und dann dort, wo sein Okularimplantat war, hat er jetzt wohl irgendwie ein künstliches Auge oder halt ein blaues Auge drunter. Und ich finde, das sieht da sehr, sehr handsome, sehr, sehr wie immer gut aussehend aus. Und ich bin gespannt, wie das wird.
So ein Stückchen Seven of Nine-like, also halt ein paar Implantate kleben noch dran am Kopf, aber sonst sieht er wieder sehr, sehr menschlich aus. Und
ich find's ganz lustig, vielleicht ist noch, mir ist nur so aufgefallen, der trägt ja, wir haben ja so ein Bild von ihm gekriegt, wo wir das sehen können, diesen First Look, und da trägt er so eine Art Kragen, und ich finde, der sieht aus mit dem Mustern da drauf, als würde er einen Schaltkreis tragen.
Ja.
Also das ist bestimmt Absicht, da gehe ich schon von aus, so als Imitat des ehemaligen Borg-Anzugs, aber das ist mir sofort ins Auge gesprungen, wo ich so dachte, ach guck.
Oder. Und das hat
übrigens
eine Funktion.
Ja, vielleicht. Jonathan Del Arco übrigens ist unheimlich aktiv plötzlich auf Twitter. Naja, plötzlich ist gut, also jetzt so im Anklang zu PK. Ja, aber irgendwie ist mir das, ich habe das Gefühl, der postet jetzt mehr vor PK, was natürlich auch sinnvoll ist, weil bisschen hier, weiß ja, Trommeln gehört zum Geschäft und so. Und
teilweise auch falsch trommeln, wenn wir uns an die Twitter-Aussage von Marina Sirtis erinnern.
Ja. Na, und auf jeden Fall hat er jetzt, gestern glaube ich war das, oder heute, weiß ich gar nicht, habe ich es heute erst gesehen.
Oh, habe ich noch nicht gesehen.
ein Video von sich gepostet, wie er Gewicht hebt. Und und ich dachte so, oh, lecker, okay, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Was ich übrigens sehr lustig fand, dann schrieb er irgendwie daneben, hätte man gedacht, irgendwie hat sich selber durch den Kakao gezogen, was ich sehr süß fand, hätte man gedacht, dass die Rolle eines, was hat er lateinamerikanisch gesagt, ich weiß gar nicht mehr, lateinamerikanischen Star Trek Offiziers mit dem Namen Yu nicht vielleicht schon vergeben ist, Fragezeichen, und hat daneben neben seinem Bild ein Bild von hier dem Doktor aus Discovery gepostet. Und ich dachte, stimmt, hat recht, jetzt wo er es sagt, stimmt ja, der heißt ja auch Yu. Ja,
stimmt,
war ganz nett.
Ja,
passte sehr schön. Na, auf jeden Fall, der ist momentan recht umtriebig auf Twitter und ja, ich bin gespannt. Also mir gefällt zum Beispiel, dass der Look von Yu jetzt für PK gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich wirklich drauf.
Ach, das wird fantastisch. Also wie ich schon sagte, also die Borg war meine Teenie-Jugendliebe. Wie viele andere hatten auch einen kleinen Crush auf Hugh so als Teenies. Und ich bin so gespannt. Er sieht sozusagen, ist mitgealtert, sieht sehr gut aus. Das wird wundervoll. Ja, und außerdem hat er ja auch den Hugh auch gut dargestellt. Es geht ja nicht nur um sein Äußeres.
Ja, natürlich, natürlich. Ja. Übrigens, was ich ganz nett fand, war in dem Trailer von PK, sehen wir ja auch PK zwischendurch mal, wie er da irgendwie an so einem Tisch sitzt oder so und vor so einem Fenster, wo dann im Hintergrund eben diese ganzen Explosionen sind, wo ich ja die ganze Zeit dachte, das ist eventuell Romulus, das zerstört wird. Aber jetzt ging die Spekulation los, ob das nicht vielleicht sogar der Mars sein könnte, der angegriffen wird, was wiederum den Bogen schlagen würde zu dem Shorttrack, der ja jetzt am 9. Januar erscheinen wird und der ja, so wurde es ja auch verkündet, eben direkt als Prequel zur PK-Serie eben gelesen werden soll, nämlich Children of Mars. Da haben wir nämlich auch einen Trailer bekommen, in dem wir eben sehen, dass zwei Mädchen die genau. wohl genau, die also die wohl verfeindet waren, dann irgendwie sich zusammenraufen müssen, während der Planet, auf dem sie sind, angegriffen wird. Vermutlich wahrscheinlich dann auch Mars, ja. Ich meine, wenn das Ding Children of Mars heißt. So, also mal gucken, ob da vielleicht nicht noch eine Geschichte irgendwie gesponnen wird als Einführung zu PK. Und da bin ich ehrlich gesagt jetzt auch sehr gespannt, wie sie das mit dem Shorttrack machen, just diesem einen Shorttrack. Denn wenn das offiziell als ein Prequel für PK gelesen werden soll, ja, wird der dann vielleicht auf Amazon veröffentlicht im Vorhinein und dann vielleicht auch schon früher als alle anderen Shorttracks? Also ich weiß es nicht. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die separat die Shorttracks verkaufen würden. Also weil theoretisch müssten die anderen Shorttracks alle auf Netflix laufen, weil sie ja zu Discovery gehören. Und dieser eine Shorttrack gehört ja eigentlich mit zu PK. Aber wir wissen ja, die Shorttracks sind ja nicht verkauft worden als Paket mit dabei. Jetzt bin ich gespannt, wie das mit diesem einen Shorttrack dann sein wird.
Ja, das ist eine gute Frage. Was ich mich andererseits die Frage stelle, was ich super spannend finde. Wir haben ja sonst im Star Trek-Universum sehr selten gehört, wie jetzt zum Beispiel der Mars oder der Mond, wussten wir, wurden quasi besiedelt. Und da kann es jetzt sein, dass wir das mal in Star Trek sehen werden, zumindest kurz. Und als Menschen, die The Expanse geschaut haben, ja auch mit einem besiedelten Mars, das ist dann so ein schöner Vergleich, nicht wahr, TJ?
Ja, wobei auf dem Mars waren wir ja nur in der finalen Staffel von Enterprise.
Okay, da kam das vor, okay.
Genau, da waren wir da einmal, das waren Dreiteiler mit dem, wo T'Pol und Tucker das Kind hatten, was per Genmanipulation entstanden war und so weiter mit diesen Terroristen, die Erde von allen Aliens...
Terror Prime.
Genau. Das war der Dreiteiler vor dem Serienfinale von Enterprise. Da waren wir mal kurzzeitig auf dem Mars, aber auch mehr nur so indoors. Also wirklich sehr viel vom Mars hat man damals nicht gesehen.
Ja.
Also mal gucken, es wird viel getrommelt jetzt und es ist ja auch nicht mal lang, 3 Wochen, das ist ja ein Witz, ja, also das ist ja quasi schon morgen.
Genau. auch Trackcore, die für gewöhnlich ja immer sehr gut informiert sind, betonen auch nochmal, dass sie immer noch nichts davon gehört haben, wann irgendwas von diesen Shorttracks außerhalb von Nordamerika verfügbar sein wird. Mhm. Muss man halt gucken. Wird wahrscheinlich irgendwie wieder so einen Tag vorher, wenn überhaupt kommen, muss man sehen.
Ich habe letzte Woche mal in die Trailer und More reingeguckt, weil ich dachte, ach, guckst du mal rein, vielleicht ist es ja schon drin und kein Mensch hat es mitgekriegt, ja. Also doch, so wie beim ersten Mal, wer weiß es, ja. Ab und zu mal checken ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, aber bisher, ja.
Genau, und ansonsten
noch nix.
Legen wir euch die Memory Alpha ans Herz. Die wird nach Erscheinen des Shorttracks sicherlich eine sehr ausführliche Zusammenfassung von dem Shorttrack haben. Findet ihr also entweder in den Shownotes oder unter memory-alpha.fandom.com. Mhm. Da könnt ihr das dann auch nochmal nachlesen. Dann.
Oh, stimmt, da ist...
Gut, haben wir sonst noch News, die wir vergessen haben? Ich glaube nicht. Die ganzen Trailer werden wir euch linken. Und dann kommen wir zu unserer nächsten in Anführungsstrichen Spezies, die wir behandeln wollen. Nämlich die Borg. Und die Borg haben ja eine belebte History in Star Trek. Sie sind bislang in streng genommen 4 Serien und einem Film vorgekommen. Allen voran natürlich hat das Ganze angefangen in TNG in der Folge 16 der 2. Staffel mit Q'Who, als die Borg eingeführt wurden, weil man gemerkt hat, die eigentlich geplanten Gegner dieser Serie, die Ferengi, die funktionieren nicht so ganz.
Genau, ja, genau. Und da wurden die nämlich, die wurden eingeführt und das Spezielle an den Borg ist ja, dass sie also quasi gesichtslos oder kopflos waren, als so eine Art, wie so ein kybernetisch-Cyborg-Insektenstamm. Ja, Borg ist ja eine Abkürzung von Cyborg. Und das hat halt also deren größte Gruselfaktor vor allem ausgemacht, dass sie also sehr geradlinig, sehr schnörkellos, sehr brutal gleichzeitig dabei. Man schaut sich zum Beispiel auch die Bauweise ihrer Schiffe an, diese Würfel, weil da wird einem plötzlich irgendwie klar, ja, im Weltraum braucht man keine Aerodynamik. Da reicht es auch, mit einem stumpfen Würfel entlang zu fliegen, um effizient zu sein. Da braucht es keine schnittigen Raumschiffe, wie zum Beispiel die Enterprise. Und gerade eben dieser Kontrast und dann diese Auseinandersetzung zwischen erstmals der Enterprise-D-Crew und den Borg in Q'Who. Und später halt auch dann Best of Both Worlds, die Stadt von Wolf 359 und die andere Handlung mit Hugh und dann Descent 1 und 2 mit Datas Bruder Lore, der versucht, diese durch Hugh befreite Borg-Gruppe unter seine Fuchtel zu bringen und fiese Experimente macht, um eine neue technologische Superrasse zu gründen. Ansonsten hast du halt ja bei den TNG-Borg sehr minimalistisch aussehende Borg noch. Die haben also einfach nur weiß geschminkte Gesichter. Die sehen so ein bisschen aus, als ob sie in so einer Cybergoth-Disco rumhängen.
Ja, mit so Lederanzügen, gell?
Sehr ja, so ein bisschen so, yeah. Damals 90er Jahre, das war ja auch die Szene, in der ich als Teenie gern abgehangen bin. Und das sieht dann natürlich so ästhetisch auch noch sehr, sehr nett fand. Und genau, und dann kam also 1996 der First Contact-Film und da gab es also den ersten sozusagen Update oder neuere Iteration der Borg. Einerseits wurde eine Königin als Gesicht eingeführt, was immer noch im Fandom diskutiert war, war das eine gute Idee oder nicht, ging der Gruselfaktor oder dieser sehr spezielle Faktor der Borg dann weg. Andererseits ist es halt, ist erzählerisch handlicher, wenn man also ein Gesicht hat oder eine Person, ein Kopf einer einer Gruppe, einer Zivilisation hat, um sich damit also auch auseinandersetzen zu können, dass also ein Captain oder andere Figuren sich damit auseinandersetzen können. Und genau, das war das noch. Was hatte ich denn noch aufgeschrieben? Ich schaue jetzt gerade noch mal genau.
Was man beachten muss, ist, auch in TNG haben die Borg ja eine gewisse Entwicklung durchgemacht, während sie am Anfang, als sie eingeführt wurden, ich glaube nicht, dass es was mehr oder minder ein Pulli war, wo halt ein paar Schläuche drum gewickelt waren und ein bisschen irgendwie so Gummizeug draufgeklebt wurde. So sahen ja die ersten.
Das war so Schaumgummi, das war angesprüht, ja. Schaumgummi. Also ich hatte mir, sie hat damals von Michael Westmore, das war der Make-up-Chef von TNG. Und da hatte ich so ein Heft dazu und die hatten tatsächlich, das habe ich sogar auch für ein Cosplay dann später nachgebaut, dann nimmst du also Schaumgummi, formst es zum Beispiel ein Schulterteil oder ein Teil für die Brust und so weiter und sprühst das dann an oder spachtelst noch irgendwas drüber und dann fertig, irgendwie auf den Anzug geklebt, ein paar Kabel dazu, fertig ist das Borg-Kostüm. Mhm.
Ja, wobei man dazu auch sagen muss, dass die Problematik, die da auch mit dazu, also dahinter steckt, so an diesem ganzen etwas doch sehr günstigen Ding. Die Borg sind ja dann etabliert worden und dann kam direkt der Writers Strike, ja. Das bedeutete, es war kein Geld mehr da, man musste versuchen mit dem wenigen, was man hatte, irgendwie das Beste rauszuholen und wir wissen ja selber, dann, wenn es keine Kohle gibt, haben wir meistens die besten Stories und die besten Episoden. Und ich finde auch, die Borg sind auch so eine Rasse, die so ein bisschen aus der Not geboren sich am Ende zu einer Rasse hinentwickelt hat, die dem Star Trek-Fandom unheimlich viel gegeben hat.
Und ist natürlich auch eine Rasse, wo man sehr stark sieht, wie sich Budgets und technische Möglichkeiten weiterentwickelt haben.
Ja,
wenn man
ja,
sieht,
absolut.
Wie in TNG, die meisten Borg haben ja immer einen Roboterarm, wo sie irgendwo halt irgendwie lustige Instrumente irgendwie dran rumklicken und wirren. Das war halt in TNG hat man halt, ging das Ding halt noch, wenn man den Arm nochmal runtergehalten hat, bis fast zum Boden runter, während da halt 96 in First Contact dann kaum länger war, als die Hand eigentlich gewesen wäre.
Also das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht zwischen TNG und First Contact. Und wo ich bei TNG tatsächlich nicht drüber hinwegkomme, das ist das, was Elle meinte mit ihrem Disco-Gedöns. Die haben doch da dieses Auge und da ist so eine Folie drinne, so eine, die sich so, wenn du so sie gegens Licht hältst, die dann so changiert und sich spiegelt, so eine Hologrammfolie. Und die war
das, was
so.
Hat, ja.
Oh, ganz fürchterlich. Und diese, also, und es ist so deutlich eine Hologrammfolie. Also manchmal stört mich das nicht, weil wenn ich Dinge erkenne und dann vergesse ich es auch wieder und denke, aber in der Ästhetik passt es super und so. Aber bei dieser Hologrammfolie sitze ich die ganze Zeit nur da und sage mir, ich erkenne das. Das ist eine Hologrammfolie und ich komme da nicht drüber hinweg. Jedes Mal, wenn ich einen von den Borg in TNG sehe.
Da gibt es noch was Lustigeres wegen Borg-Augen. Und zwar, gut, was diese Hologrammfolie, und das war eh so ein Material, das man in den 90ern viel benutzt hat, war alles
ja.
Mögliche. Allerdings, also auch in diesem Make-up-Buch von Michael Westmore, erzählt er die Anekdote, dass für einer der Borg, der durch die Gänge läuft bei Best of Both Worlds, ist ein abgesägter Teil einer Blumenvase im Auge drin, die bei der Trauerfeier von Gene Roddenberry verwendet wurde.
Ich fühle mich sehr Raumpatrouille Orion, aber da habe ich es wenigstens nicht erkannt.
Ja, eben, meistens aber es zumindest. Hat was von Raumpatrouille Orion, ja.
Genau, und wenn man sich die das Kostüm von Hugh während TNG auch nochmal anguckt, dann sieht es auch so aus, als ob ein großer Teil des Kostüms auch aus dem Standard-Football Bedarf
ja.
ist.
Dann nochmal mit
dann noch
ein bisschen Leuchten beklebt.
Genau.
ja.
Was halt auch interessant ist, in TNG, wo halt die Gesichter eher noch weißlich bis teilweise bläulich, je nachdem welche
Blautöne.
Genau, je nachdem welche Fassung, welche Farbkorrekturvariante man sieht, hat sich das ja in First Contact nochmal massiv gewandelt. Dadurch, sind die Gesichter ja mehr ins Grau-Grünliche abgestumpft und grün ist da ja auch überhaupt die Borg-Farbe schlechthin geworden, weil während in TNG das Innere der Kuben immer noch sehr groß und geräumig und ein Stück weit platzverschwenderisch war.
Ja, man hat in der Mitte noch sogar so, wenn man genau hinguckte bei diesen Alten, sah man dann auch so eine Art Wassergraben in der Mitte, wo ich mich immer gefragt habe, was ist das denn?
Genau, da war ewig viel Platz in den Kuben, also nicht viel von effizientem Design, was man sonst halt immer erwarten würde, während dann halt in TNG alles sehr
in Voyager und in First Contact.
Genau, Voyager und First Contact, alles halt sehr, sehr komprimiert und eng.
Sehr enge Gänge.
Ja, da hattest du halt mehr so diesen Hive-Gedanken, also dieses ein Bienen-Hive oder was auch immer, also so dieses Insektenartige, finde ich, kam da mehr so in einem nahe, wenn man dieses Enge zusammen hat.
Genau.
Vor allem ist dieser neue Look von den Borg im Gesicht, weil man ja dann bei ihnen so ein bisschen zombie-mäßig ein paar Flecken und Adern hervortreten, ist das natürlich auch für den Effekt, der bei, ich glaube, der ist auch erst richtig so gezeigt worden bei First Contact beim Assimilieren, also wenn die Assimilation Tubes kommen, quasi in den Hals gesteckt werden, die ersten Nanoprobes in das Opfer, also hinein injiziert werden, dass dann auch die Haut sich gleichzeitig so färbt. Und dieser Effekt ist natürlich mit diesem neueren Make-up besser machbar.
Genau, also in TNG war großartig von der Assimilierungstechnik noch nichts bekannt.
Nur gesehen, wie Picard, also Locutus, bleicher wurde, das war alles.
Genau, und nicht die klassische Assimilierung, wie wir sie halt aus TNG und aus Voyager heraus kennen.
Ich war übrigens überrascht, als ich die TNG-Episoden mir nochmal angeschaut habe, denn ich muss zugeben, das ist schon jetzt echt ziemlich lange her, dass ich die gesehen habe, wie viel Individualitäts-Storylines wir in TNG dann hatten, ja. Also erstmal werden die Borg etabliert als eben dieses Hive-Mind, völlig rational und gefühllos und eben das, was ja, wie Elle schon gesagt hat, so ein bisschen so diesen Grausamkeitsfaktor auch ausmacht, dass es denen eben echt einfach scheißegal ist. Und dann haben wir ja einige Storylines gehabt, gerade auch in TNG, wo es dann eben um Borg ging, die in irgendeiner Form Individualität zurückgewonnen haben oder versucht haben zu bekommen oder bekommen haben, ohne dass sie es wollten. Und ich hatte total vergessen, dass wir da so viele von diesen Storylines schon in TNG gehabt haben. Ich habe das wirklich tatsächlich so in meinem Erinnerung nur mit Voyager assoziiert und eben Seven of Nine, die ja diese klassische Pinocchio-Story eben in Voyager hat, wo sie dann als ehemalige Drohne versucht, ihre Menschlichkeit zurückzugewinnen.
Naja, die ganzen Stories waren auch mehr so in TNG nur so, ja, Nebenschauplätze. Weil klar, iBorg war so die nochmal nach Best of Both Worlds große Borg-zentrische Folge. Aber 626 und 701, diese Doppelfolge, wo Hugh dann ja nochmal auftritt, da geht es ja eigentlich um Data und um Lore und weniger um die Borg an sich, sondern die sind ja nur mehr so
Mittel zum Zweck
und schönes Beiwerk und so, ach hier, wir haben nicht vergessen, die gibt's auch noch.
Ja. Ja, und dann halt noch so ein bisschen zu zeigen, was mit Hugh passiert ist und dass es doch eine Konsequenz gab. Weil wenn wir iBorg anschauen, da hast du ja Picard, der irgendwann anfängt mit sich zu ringen. Sollen wir jetzt Hugh zurückschicken mit einem Virus? Oder schicken wir ihn ohne was zurück und schauen einfach so, was passiert? Und er verlässt die Enterprise ja als Individuum. Und dann kriegen wir ja bei, also Descent 1 und 2, ja eben diese Doppelfolge mit Lore und Data eben mit, dass eben ein Teil, vielleicht eine Unimatrix oder eine andere Abteilung da abgetrennt worden ist und damit also diese freien Borg entstanden sind, die sich dann der Lore zunutze gemacht hat.
Was ich da aber ehrlich gesagt gut fand, war, dass man, wenn man in diese Situation reinkommt, ja eben einen You zu Gesicht bekommt, der eben nicht glücklich ist mit dieser Individualität und sagt, wir können nicht funktionieren, es klappt alles nicht so, uns fehlt ein Anführer oder uns fehlt eben so ein bisschen die Richtung und da eben mit dieser Individualität dann doch nicht so glücklich ist. Und das fand ich gut, denn das wird ja immer so als das Ideal in Star Trek hochgehalten und auch in TNG. Also die Tatsache, dass man den Borg oder in dem Fall You seine Individualität zurückgegeben hat, das wurde ja als super dargestellt und eine Situation, worüber sich wirklich auch You total freuen müsste und endlich ist er wieder ein Individuum. Und dann merkt man plötzlich hier in dieser Doppelfolge von Descent, oh, Moment mal, ist vielleicht doch nicht alles so toll, wie sich das von außen anschaut, ja. Und da sind noch ein paar andere Dinge. Und ich meine, deswegen finde ich es jetzt spannend, wenn wir an Picard denken, dass wir da auf einen You treffen, der dann nochmal 20 Jahre weitere Entwicklung hat und vielleicht sich selbst auch zu einer Art Anführer entwickelt hat. Wir wissen es nicht, wir vermuten es nur. Also ich bin gespannt, in welcher Situation und in welchem mentalen Zustand wir ihn da finden.
Wir haben ja auch schon viel über First Contact geredet. First Contact hat ja auch nochmal die Story von Best of Both Worlds so ein bisschen umgeschrieben. Denn in First Contact hat man ja die Borg Queen eingeführt, weil für den Film man brauchte halt einen Antagonisten. Und man hat dann ja in First Contact auch etabliert, dass die Queen ja auch während Best of Both Worlds anwesend war und
sich selbst ein bisschen widersprochen.
Genau, sich selbst ein wenig widersprochen hat und natürlich auch wissen wir jetzt, dass sie innerhalb des Kanons jetzt insgesamt viermal umgebracht wurde.
Ja, die Borg Queen.
Genau, einmal in Best of Both Worlds, einmal in First Contact, einmal in Dark Frontier und einmal in Endgame.
Ja gut, da habe ich ja meine, also sag jetzt mal, denke ich, wird klar sein, dass wahrscheinlich die Borg-Queen irgendwie verschiedene Klone von sich hat und verschiedene Iterationen von sich. Also das ist etwas, das ist also eine einzige sozusagen körperliche Instanz der Borg-Queen gibt es nicht. Ich denke, das war eine Theorie, die ich damals schon vertreten habe und gesagt hat, deswegen kann das ja vorkommen, sie hat Klone.
Naja, es würde ja insofern auch Sinn ergeben, da ja in diesem Hive-Mind auch wirklich nie jemand stirbt also in diesem Hive-Mind wird ja immer die Erinnerung der verstorbenen oder ausgelöschten Drohne dann gespeichert. Erhalten. Das heißt, da ist auch nie jemand ganz verschwunden, ja. Und da wird ja auch in gewisser Weise werden bestimmte Erinnerungen und so weiter gespeichert. Wenn man das jetzt noch kombinieren würde mit einem Klon, wäre das ja eigentlich irgendwie nur die logische Konsequenz.
Ja, eben. Dass sie quasi und nur die Manifestierung des Root Command ist, was wir in Best of Both Worlds schon mitbekommen haben.
Stimmt, die Borg Queen ist Root. Und dann haben wir, wenn wir Best of Both Worlds waren und Best of Both Worlds haben und am Ende ja Dr. Crusher und Kontakt zu Picard aufnimmt, zusammen mit Deanna Troi, besorgen sich quasi Sudo. Um jetzt vielleicht ein bisschen nerdy zu werden. Aber ich weiß nicht, also ich hätte an irgendeiner Stelle gerne noch etwas über Fanfiction gesagt, weil ich hatte in meiner Jugend
da kann ich nicht mit dir mitreden, da kenne ich mich nicht aus in der Ecke.
Meine Fanfiction, meine allererste Fanfiction.
Es folgt Elle's Headcanon.
Genau, Elle's Headcanon war damals nämlich, dass aus der Begegnung Borg-Queen und Locutus, ja, doch ein ja. Locutus Picard.
Mag ja, rein, welche Ecke du dich wieder rumtreibst.
Dass sich halt da ein Kind entstanden ist. Und ich hatte da irgendwie so eine lustige Kurzgeschichte geschrieben über diese Tochter, die dann irgendwie zu diesem freien Borg hinzustößt und die zusammen irgendwie jetzt die Borg-Queen suchen, um zu sehen, was da überhaupt los ist. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Ich hatte das irgendwie in ein Buch geschrieben. Das Ding liegt unten im Keller. Ich müsste das mal ausgraben.
Das war damals, damals 14, 12, so um den Dreh rum.
Ich war 18, in der 16, also 17, okay. 18.
Sorry.
Nee, und das war also meine, was, doch 2000, doch, ich war so 17 rum war ich, genau. Und ja. Teenager. Und genau, und das war dann für mich so Headcanon, ja, Locutus und die Borg-Queen haben eine Borg-Prinzessin. Und dann kam dieser erste Picard-Trailer. Ihr könnt euch vorstellen, was ich für einen Schreikrampf bekam. Ich dachte so, nein, was ist, wenn sie jetzt genau das ist, was ich damals geschrieben habe? Ich habe,
also, sagen
ich habe
wir's
meinen
so.
Blauburgunder fast eingeatmet vor Schock.
Sagen wir es mal so. Also es gibt einige Stories im Star Trek Fandom, die nichts sind als bessere, schlechtere Fanfiction. Da sind wir uns ja einig. Aber ich glaube nicht. Das haben wir jetzt Gott sei Dank etablieren können, dass das in Picard fortgesetzt wird. Zumindest nicht auf der Schiene.
Ja, wir werden ja mal sehen, was da passiert. Aber was da halt angedeutet worden ist in der Hinsicht, und es wurde ja viel auch spekuliert.
Ist es Picards Tochter, ja, ja.
Ja, ja, genau, so von Borg-Queen, so vom Borg-Queen. Mhm. Und wir werden ja mal sehen, was sie dann wirklich ist. Wenn sie es doch ist, dann kriege ich den größten Lachkrampf des Universums. Aber wir werden es ja noch.
Genau, in DS9 kam die Borg auch vor.
Aber nur kurz, gell?
Nur als nebenbei. Genau, ja. Als Backstory für Sisko, weil er hat bei der Schlacht von Wolf 359 seine Frau
die große
verloren.
Schlacht in, genau, die große Schlacht, in der Picard als Locutus, also als Speaksperson quasi für die Borg, denn das muss man vielleicht noch erklären, also die meisten werden es wissen, aber Picard ist ja dann assimiliert worden von den Borg und dann wurde er zum Sprachrohr der Borg und wurde dann eben Locutus Borg genannt. Und in dieser Schlacht war er der Anführer und hat quasi gegen die Föderation gekämpft. Und in der, um jetzt den Bogen wieder zurück, Marcel, sorry, dass ich unterbrochen habe, zu schlagen, Sisko seine Frau verloren. Genau.
Und daher halt auch sozusagen um diese Anti-Haltung, sozusagen um in dieser ersten Folge so Picard und Sisko sehr im starken Kontrast zueinander zu zeigen, dass halt auch Sisko kein zweiter Picard als nächster Star Trek-Captain.
Ja. Also es war sehr, also man hatte das Gefühl, dass, weil die treffen ja dann aufeinander, man hatte das Gefühl, dass Sisko ihm am liebsten erwürgen würde und Picard irgendwie war ein bisschen schuldig, aber was willst du machen?
Ja, Picard fühlte sich ein bisschen so betroffen und so, hey, ich wollte eigentlich nett sein, mit Ihnen einen Tee trinken, aber Herr Sisko, Sie wollen mir lieber eins in die fiese Fresse geben.
Das Problem ist ja auch gewesen bei Locutus Borg, dass er halt optisch auch so sehr nach Picard aussieht. Das heißt, also er hatte zwar da seine Implantate und Schläuche und so, aber wenn du halt dann die Picard begegnest, dann hast du halt natürlich immer sofort auch Locutus vor Augen. Also das ist natürlich auch, finde ich, eine sehr, sehr schöne Storyline, die Picard da gekriegt hat, weil du so viel Trauma der Figur antun kannst und so viel abarbeiten kannst dann in den restlichen Episoden, was ja dann auch passiert ist und was ja dann auch in First Contact passiert ist und so. Also das war eine Storyline für Picard, die mir sehr gut gefallen hat.
Ja. Genau, da hatten wir also und, genau, First Contact.
Genau, und dann kam ja Voyager, wo dann die Borg ab Ende von Staffel 3 the main attraction wurden, weil man hat halt gemerkt so, ja, also wir hatten jetzt die Kazon, die waren jetzt 3 Jahre lang interessant, aber so langsam haben wir die Storyline auch zu Tode geritten. Was haben wir denn noch? Oh, wir haben ja noch die Borg.
Ja, dann wurde so Space Babe eingeführt.
Genau, so wirkte das gefühlt und ihren ersten Auftritt, jetzt habe ich die Folge nicht parat.
Scorpion.
Nein, das war nämlich nicht der erste nicht Auftritt. Scorpion. Das ist,
doch nicht.
Nicht Scorpion Park 1, Part 1?
Nein, die Borg kamen in, ich glaube, die Folge hieß Ponfa in der 3. Staffel.
Oh, kommen die da schon?
Genau, Blood Fever auf
Der trage ich das mit ein in die Shownotes.
Genau, das ist Folge 16 der dritten Staffel, Blood Fever auf Englisch, okay. Ponfar auf Deutsch. Das ist da, wo Fenrich Warwick mal wieder Lust bekommt, sich fortzupflanzen und meint, es wäre doch...
Wie heißt die Blood Fever?
Blood Fever, genau. Und da sucht er sich Torres aus und die beamen dann halt auf den Planeten runter, um da halt irgendwie die Lithium abzubauen. Und der Planet ist offenkundig unbewohnt. Stellt sich heraus, er ist doch nicht unbewohnt, sondern da leben halt noch welchen, lebt halt noch ein Volk. Und das will halt von der ganzen Umwelt nichts mitkriegen, weil da kamen böse Invasoren. Und ganz am Ende der Episode, ich glaube in den letzten 10 oder 15 Sekunden der Episode, wird dann einer dieser Invasoren gefunden, im Gebüsch halb verrottet und es ist ein Borg. Und das war so das, die Introduction so, okay, jetzt kommen sie endlich.
Ja, so eine Art Erinnerung, es gibt sie ja.
Genau, es gibt sie noch und dann kamen sie halt.
Es gibt sie auch hier, weil wir sind ja im Delta-Quadranten.
Wir sind ja im Delta-Quadranten.
Ja, wobei man ja dazu auch sagen muss, die Borg sind ja im Grunde auch nur eingeführt worden, weil ja Q in seiner grenzenlosen Weisheit die Enterprise in den Delta-Quadranten ja geschubst hat, um ihnen zu zeigen, es gibt also da draußen noch viel mehr, als ihr euch vorstellen könnt und Gegner, die sehr viel stärker sind als ihr. Sonst wäre ja, sonst wären die Borg ja in der Timeline überhaupt gar nicht aufgetaucht, ja.
Und dass sie dann halt jetzt. Es ist gar nicht etabliert, dass er sie in den Delta-Quadranten geschubst hat.
Ach so, ich dachte, das wäre etabliert.
Es waren, glaube ich, nur irgendwie so 10 oder 12.000 Lichtjahre in irgendeine Richtung und da war dann zufällig ein Borg-Kubus.
Ja. Aber was ich damit meine, ist, normalerweise wären sie dem Borg ja eigentlich gar nicht begegnet, ja. Also das war ja alles
oder so
dann
schnell begegnet.
Ja, genau.
Und es war auch am Anfang von Voyager auch noch gar nicht etabliert, dass die Borg halt eigentlich im Delta-Quadranten waren, sondern das kommt auch. Kam das nicht erst in First Contact?
Nee, das First Contact war ja First Contact kam vor Voyager.
Ja.
Und es wurde schon etabliert.
Während Voyager.
Ach, während Voyager. Ja. Aber es war irgendwie, als Voyager anlief, klar, bevor die Borg überhaupt vorkam, dass die Borg im Delta-Quadranten sind. Das war klar, weil es gab damals schon so Übersichten hier, Gamma-Quadrant dominieren und Beta-Quadrant mit, also wo eben auch die Romulaner Klingonen drin sind und Alpha-Quadrant mit eben Föderation, Ferengi, Cardassianer, bla bla. Und da hattest du schon, also so Notizen, dass im Delta-Quadrant Borg.
Ah, okay.
Das war schon, da war, als Voyager anlief, war ich schon so, hoffentlich kommen irgendwann mal die Borg vor.
Okay, ja, ich glaube, das erste Mal on-screen wurde es aber, glaube ich, in First Contact etabliert.
Ja, ja, stimmt. Nee, aber da hast du recht, weil ich habe meinen 18. Geburtstag, das war... Genau, gefeiert mit der ersten Doppelfolge Voyager auf dem Beamer zu Hause bei mir auf einer Party. Und dann kam genau.
Ich finde das so süß, dass Elle solche Dinge an ihrem eigenen Lebenslauf festmachen kann. So, ja, warte, der 18. Geburtstag war die Doppelfolge. Und der 20. Geburtstag war die Doppelfolge. Ich habe das alles wieder verdrängt und vergessen. Also finde ich großartig.
Aber ich hatte halt, bei meinem 18. Geburtstag weil ich habe kurz nach dem Star Trek Jubiläum ja Geburtstag, wo es ja 8. September ist, der Star Trek Tag. Ich habe am 11. September Geburtstag. Und da haben wir also sozusagen, das war 35 Jahre Star Trek gefeiert. Da haben wir also auch ein paar TOS-Folgen geguckt. Und dann gab es eben die erste Doppelfolge Voyager bereits, irgendwie schon zu kaufen, wie auch immer. Hatte die einen Freund dabei und er hatte damals einen Beamer mitgebracht und wir haben die uns also angeschaut.
Also für die jungen Leute da draußen, damals gab es noch VHS-Kassetten, die musste man zurückspulen am Ende. Wir hatten damals noch keinen Netflix und noch keine DVDs.
Und kein Blu-ray. Es waren Kassetten. Die hast du also in so ein Apparat hineingesteckt und dann schlupf und dann konnte es auch mal Bandsalat oder so geben. Aber auf
bittere Zeiten, sage ich nur. Bittere Zeiten.
Bittere Zeiten. Ja. Auf jeden Fall war es dann so. Die Voyager hatte ich damit 18 und deswegen konnte ich mir das merken, weil das halt mit dieser Geburtstagsparty zusammenkam.
Genau, und die große Doppelfolge, wir hatten sie gerade schon erwähnt, war dann der Cliffhanger von Staffel 3 auf Staffel 4, Scorpion, wo Jerry Ryan das erste Mal aufgetreten ist, die ja ab Staffel 4 zu den Regulars gehörte. Und da sind die Borg auf einen großen Feind gestoßen, Spezies 8472. Gefühlte 4,5 Meter große, wandelnde Muskelberge, die
auch insektenartige Dinger, ja.
Ja, Xenomorphe fürs Star Trek-Universum.
Genau, die aus dem fluiden Raum eigentlich kommen und die Borg angegriffen haben. So sah es jedenfalls.
Eigentlich hat noch die Borg die angegriffen,
genau.
Und dann die quasi hergelockt in den normalen, also den Raum, in dem Star Trek spielt.
Genau.
Und dieser fluide Raum, den fand ich so tierisch spannend, weil das als Science-Fiction-Fan habe ich mich immer gefragt, sieht das Universum überall gleich aus? Gibt es nicht andere Universen, die völlig anders aufgebaut sind als unser Universum? Und mit diesem fluiden Raum haben die das also gemacht in Star Trek. Das war großartig.
Genau, Spezies 8472 war so der Endgegner quasi für die Borg. Also die Borg hatten keine wirkliche Möglichkeit, die zu bekämpfen, denn die Borg lernen nur durch
Assimilation.
Ja, ich lasse es.
Assimilieren.
Du musst ein bisschen mehr trinken.
Das
löst die Zunge.
Meine Zunge macht heute nicht mit. Und was die Borg nicht assimilieren können, das verstehen sie nicht. Und deswegen hatten sie halt keine Möglichkeit, sich gegen Spezies 8472 zu verteidigen. Ja. Aber dann kam die Voyager kam zu Hilfe und Captain Janeway hat einen Deal mit dem Teufel gemacht. So wurde es in Folge 326 Scorpion Part 1 eingeführt. Und wir sehen dann da zum ersten Mal Seven of Nine, denn Captain Janeway war es leid, immer mit dem Kollektiv als Ganzem zu verhandeln, sondern wollte einen Ansprechpartner haben, wie es halt damals bei Locutus auch war. Und da kam halt Seven of Nine daher.
So als abgesandte Drohne, genau.
Genau, als abgesandte Drohne. Und die Kuben sahen damals auch vom ganzen InDesign her auch noch sehr TNG-like aus. Also auch sehr viel sinnlose Platzverschwendung, wenig enge Räume jetzt. Also da war noch nicht das finale Borg-Design etabliert in Scorpion.
Das ja, beziehungsweise daran ist ja, dass halt man das immer offenen Gänge, ja.
Sorry. Man kann es halt immer, nee, alles gut. Das ist halt, wenn man zu fit podcastet, ja. Aber kein Thema, da müssen jetzt unsere Zuhörer durch. Ich wollte nur sagen, dass man das ja trotzdem immer schön wegerklären kann mit, sie assimilieren ja ständig neue Spezies und entwickeln sich, in Anführungszeichen, entwickeln sich ja dadurch weiter und deswegen, vielleicht hat man dann in der Zwischenzeit einfach entdeckt, ja, weniger Platz ist besser und so und bla. Also wegerklären kann man hat, immer.
Kann auch mehr in diese riesigen Kuben einbauen und dann wird es halt irgendwann immer enger.
Ja, genau.
Ich bin ja gespannt, wie jetzt die Kuben, also was man davon sieht, in Picard dann da sein wird, weil wir haben ja einen Kubus, den die Romulanskis sich unter den Nagel hängen.
Ja, aber die Frage ist, wie alt ist der? Denn das ist nämlich auch was gewesen, wo ich dann da so saß und dachte, also weil da hast du ja auch dieses Schild, also keine Assimilation in diesem Kubus sinngemäß seit so und so viel Tagen. Ich glaube nämlich, dass das nämlich ein altes Schiff ist, das jetzt quasi zweckentfremdet wird, ob jetzt als dann wirklich Gefängnis von den Romulanern oder als irgendwas anderes, keine Ahnung, aber zumindest schon, zumindest schon ein älteres Modell. Deswegen weiß ich nicht, das ist ja nicht so aktuell dann.
Na, aber wie sie es halt ausgestalten werden, also das ist ja trotzdem, obliegt ja denen, die Klingonenschiffe wurden auch immer anders designt. Also.
Ja, oder vielleicht haben ja auch die Romulaner einfach ein bisschen umdesignt, who knows.
Dann am Ende von Scorpion wird halt Seven of Nine befreit, also vom Kollektiv getrennt, was sie am Anfang gar nicht so toll findet. Die Story streckt sich dann auch noch weiter in die Folgen 402 und 403. bis sie dann halt wirklich so vollends Mensch ist, in Anführungsstrichen. Und am Anfang bekämpft sie das halt und zum Schluss akzeptiert sie es. Wir lernen, dass ihre Lieblingsfarbe rot ist und genau, dann ist sie Teil der Voyager Crew. In Folge 406, die sei nur ganz kurz erwähnt, The Raven, stolpert die Voyager über das Schiff, mit dem Seven of Nines Eltern unterwegs waren, nämlich die Raven. Und die haben damals die Borg erforscht, die wir dann in dem Zweiteiler Dark Frontier 515, 516 die Folgennummern lernen, genau, dass die aufgrund von Gerüchten damals aufgebrochen sind, alle Brücken hinter sich abgebrannt haben und einfach so in den tiefen Raum hinaus, weil sie haben da so Gerüchte gehört, da gibt es so Maschinenwesen, die Borg. Und das waren so Gerüchte und denen sind sie halt gefolgt. Ist nicht so
Exobiologen.
Genau, sie waren Exobiologen und es ist nicht so hundertprozentig etabliert, woher diese Gerüchte kamen, zumindest damals nicht. Denn in TNG-Teil oder in Star Trek Timeline war das vor Q-Who. Was so der große Fuck, als der große Fuck-up von Voyager angesehen wurde, ist, so wie zum Henker kann Picard den ersten Kontakt mit den Borg machen, wenn vorher schon die Hansons dahin aufgebrochen sind? Warum wusste Picard nicht von den Borg, als er sie das erste Mal gesehen hat?
Ja gut, man könnte es jetzt mal realistisch sehen, dass vielleicht, ich übertrage es mal auf die echte Welt, du hast jetzt die Föderation, du hast eine Sternflotte und dann hast du so ein paar verquaste Science-Menschen, so eine Familie, ein Ehepaar, das irgendwo Gerüchte hört und denkt, komm, wir haben jetzt quasi so eine Cutting-Edge-Sachen gehört irgendwo, dass wir uns jetzt anschauen wollen, dass es sich irgendwie überlappt oder vorher war und das jetzt zur Sternflotte, zu Picard nicht vorgedrungen ist in der Form.
Genau.
Also die Frage ist, woher kommen die Gerüchte? Denn dass die dann, nachdem sie assimiliert worden sind, keine Kontakt mehr mit der Föderation aufgenommen haben, das finde ich jetzt nicht so
Nee, klar, nur
genau, woher vorher das...
Woher kamen die Gerüchte? Und das wurde dann aufgeklärt und damit sind wir dann bei der historisch gesehen letzten Auftritt der Borg. Enterprise-Folge 223, Regeneration. Die wahrscheinlich kontroverseste Episode, ja, die es in Enterprise gibt, denn Enterprise, das Prequel, spielt in den 2100er Jahren. Da merkt man so, nachdem man so nach 100 Jahren mal wieder eine Arktis-Expedition macht, oh, hier ragt irgendwie so 50 Stockwerke hoch irgendwas aus dem Eis raus. Wo wir dann wissen, aha, da ist die Sphäre aus First Contact runtergekommen. Man findet noch Borg, man taut die auf, die assimilieren dann die Station und irgend so ein Transportschiff und machen sich dann auf den Weg, sagen auch jedem unterwegs, dass sie alle möglichen Leute assimilieren werden. Sie lassen nur den einen wichtigen Satz weg. Wir sind die Borg. Weil das Wort Borg kommt kein einziges Mal vor in Enterprise Regeneration. Ah. Weil dann hätte man ja ein Kanon-Problem.
Ja, stimmt.
Sondern das waren nur diese komischen, infizierten Menschen. Die dann halt schlussendlich von der Enterprise NX-01 halt besiegt werden, das Schiff wird zerstört, aber kurz vorher ist es ihnen noch gelungen, ein Signal Richtung Delta-Quadrant zu schicken, was 200 Jahre braucht, bis es ankommt. Und das ist so ist etabliert worden als die Grundlage für die Gerüchte, denn wir haben ja auch in First Contact gelernt, Saffron Cochrane hatte ein leichtes Alkoholproblem und hat ab und an mal den Mund ein bisschen voll genommen. Und es ist in Regeneration wurde halt erzählt, ja, hier Cochrane hat mal behauptet, dass was wirklich passiert ist bei First Contact, nämlich dass da Menschen aus der Zukunft gekommen sind, um die Intervention Und es sind, wie hat das erzählt, es sind Menschen, das sind kybernetische Wesen aus der Zukunft gekommen und wollten halt First Contact verhindern, aber sie wurden von Menschen aus der Zukunft, die auch zurückgekommen sind, verhindert. Und ein paar Jahre später hat er die ganze Story dann zurückrufen müssen. So, nee, ich habe nur zu viel getrunken, habe ich mir alles nur eingebildet. Das ist so die Grundlage für die Gerüchte, aufgrund dessen die Hansons dann halt los sind. Und wenn man so die Story als Ganzes sieht, so, ja, dann ist auch klar, warum PK nichts davon wusste. Genau. Weil der PK in TNG halt ein sehr by the book, mich interessieren Gerüchte nicht. Nur das, was ja Hard Facts in den Geschichtsbüchern ist, nur das interessiert mich.
Genau. Und ich denke jetzt auch, das sagen viele, bei Discovery Season 2, dieser Control Story Arc, wo ja diverse, sagen wir so, diese Nanoprobes, die vorkamen und so weiter, man dachte so, es hat ja was Borgiges an sich dran. Es war jetzt keine Borg-Origin-Story, aber ich denke, das war vielleicht sowas wie ein Side-Effekt von den Borg, dass also manche von den Nanoprobes von Section 31 natürlich gut und gerne untersucht und in Besitz genommen worden sind und diese dann quasi von Control verwendet worden sind.
Oder halt zumindestens, dass das Wissen darüber verwendet wurde.
Ja. Genau.
In Dark Frontier, um zurückzukommen zu Voyager, wird dann halt auch die Borg Queen das erste Mal in Voyager wieder zurückgebracht. Dann nicht gespielt von Alice Krieger, die es in First Contact gemacht hat, sondern von Susanna Thompson.
Susanna Thompson, genau.
Hatte ganz einfache Gründe, Alice Krieger hatte einfach keine Zeit. Deswegen ist es Susanna Thompson geworden und ja, so eine Serie hat weniger Budget als ein Kinofilm. Und deswegen hatte sie, um die Effekte in den Augen zu machen, hatte sie da wirklich Kontaktlinsen mit Metall.
Das hatte im Auge. Aber bei First Contact war aber auch dasselbe. Die hatte silberne Kontaktlinsen.
Hatte sie auch silberne Kontaktlinsen?
Ja.
Ich dachte,
ja.
Das wäre rein CG gewesen, nein. First Contact.
Nein, war es nicht. Das waren genauso auch silberne Kontaktlinsen. Ich habe ein Begleitbuch damals zu First Contact gehabt, wo auch was über das Borg Queen Make-up drin stand.
Ah, okay.
So wie ihr das alles beschreibt, wundert es mich, dass die Schauspieler dann nicht alle blind rausgegangen sind aus der Produktion. Aber ja,
das waren genau halt darüber, silbergefärbte Linsen.
Genau darüber hat sich Susanna Thompson dann nämlich beschwert nach Dark Frontier, dass ihre Augen durch diese Kontaktlinsen so extrem gereizt wurden, dass man halt in Unimatrix Zero die Kontaktlinsen wirklich weggelassen hat und es durch CG ersetzt hat.
Ja.
Okay. Auch interessant wieder mal, dass sie dafür tatsächlich eine Schauspielerin geholt haben, die vorher schon verschiedene Aliens gespielt hat. Zweimal in TNG aufgetreten und in DS9 Rejoined als Trill.
Ja, vorher eben stimmt.
Auch als, das ist nicht erkennbar. Und das andere ist eine Romulanerin, die sie in TNG gespielt hat.
Was halt so wie diese Jeffrey Rasse Combs, der ja auch die ganze Zeit
für ja, den ja, Kongs, ja.
Vaughn Armstrong.
Ja, es gibt ja alle möglichen.
Eben.
Oder auch den Typen, der Siskos Vater gespielt hat, der ja auch irgendwie vorher schon mal als Admiral aufgetaucht ist.
Und
ich glaube als Vulkanier.
Ja, der taucht auch immer wieder auf, wo du denkst, so, was macht denn Joseph Sisko da?
Genau.
Es ist ja sogar umgekehrt eigentlich, aber ja.
Genau, sonst Dark Frontier, man lernt halt ein bisschen was über die Hintergrundstory, wie dass halt irgendwie 2 Jahre lang die Hansons die Borg untersucht haben und bis sie dann halt final irgendwann dann doch assimiliert wurden. Und das ist eigentlich alles, was man soweit zu den Hansons wissen muss.
Ganz süß fand, das habe ich jetzt auch aufgeschrieben, so als kleines Detail, weil Star Trek ja, wie Star Wars zum Beispiel, auch gerne so in erzählerischen Reimen agiert. Und zwar, als die Hansons eine Borg-Drohne bei der Regenerierung auf ihr Raumschiff beamen und untersuchen, finden sie raus, dass das also dritter von fünf ist, Tertiary Adjunct of Unimatrix One. Da hast du also einerseits, oh, die kommentieren, diese Drohne wird wohl nah an der Borg-Queen gearbeitet haben. Andererseits ist halt dieser Borg dritter von fünf, das war auch Hughes Designation, und Tertiary Adjunct of Unimatrix One ist die weitere Bezeichnung von Seven of Nine später gewesen.
Genau.
Ja, sie sind ja anscheinend auch in die Unimatrix One assimiliert worden.
Also zumindest der Vater, ja.
Ja, der Vater. Und du siehst ihn ja auch ganz kurz als Drohne eingeblendet.
Für alle, die sich übrigens fragen, was eine Unimatrix ist, das ist die Arbeitseinheit, kann man vielleicht sagen, in der die Drohnen unterteilt sind. Und jede Unimatrix hat eine bestimmte Aufgabe und eben Unimatrix One, also Nummer 1, ist eben die um die Borg-Queen herum arbeitet.
Genau. Deswegen gab es ja auch Unimatrix Zero, was dann quasi diese Regenerationswelt war, wo sie sich
Genau, und lass uns doch kurz über Unimatrix Zero reden, denn irgendwann haben sich die Borg vermutlich während es gab eine Fehlfunktion bei einer Assimilation einer einzelnen Drohne, hat sich ein Virus im Kollektiv verbreitet.
Wurde das nicht erklärt mit einer genetischen mit einer genetischen Geschichte? Also dass jeder, was hat er gesagt, 700.000ste Borg oder was auch immer, hat eine genetische Mutation, die dazu führt, dass er eben diese Verlinkung zu dieser Unimatrix Zero Welt machen kann.
Irgendwie genau, so. Was da widerspricht sich die Folge halt so ein bisschen, weil wie soll das genetisch sein bei x verschiedenen Spezies? Weil es gibt die Borg-DNA gibt es so ja nicht.
Na, aber es kann halt sein, dass vielleicht das ein Nebeneffekt ist bei der Assimilation, dass also irgendwelche Kettenreaktionen von weißt du, weil die Assimilation ist ja immer die gleiche, also dass das dann auf Dinge trifft in einer bestimmten Spezies, wo das zu einer Mutation führt. So hatte ich mir das jetzt erklärt, aber.
Also außerdem haben wir ja doch auch irgendwann in TNG, dass es mal so eine Art Urspezies gab, übrigens von derselben Darstellerin dargestellt wie die Female Changeling vom Dominion in DS9. Und vielleicht kommt auch da quasi also aus dieser genetischen Ursuppe das Material her, dass eben verschiedene Spezies diese genetische Mutation haben können.
Ja. Hm. Naja, also ich meine ganz ehrlich, Logik, obwohl ja die Borg eine Spezies der Logik ist, ist in der Borg-Geschichte nicht drin. Ich glaube, die Borg-Geschichte hat die meisten Continuity-Fehler und Canon-Fehler von allen Spezies im ganzen Star Trek-Universum. Und die sind ja alle gewachsen, ja. Also nicht nur die Borg-Spezies, die anderen Spezies sind ja auch gewachsen. Und auch die haben natürlich Fehler drin, aber die Borg immer besonders viele, finde ich.
Ja,
okay, Marcel, weiter. Also, Unimatrix
Zero, jede x-hunderttausendste Borg-Drohne weist halt diese Mutation, woher auch immer sie kommt, auf. Und wenn die sich halt regenerieren, dann schalten die sich halt zu einer großen Einheit zusammen, so ein Dschungelplanet, so sehen wir das jedenfalls, die sie Unimatrix Zero nennen, wo sie halt alle normal sind und
Individuen sind.
Und Individuen sind, genau.
Also im Grunde wie so eine Art Traumwelt, in der sie sich flüchten, wenn sie regenerieren. Ja.
Genau, und keinerlei Wissen von der realen Welt haben. Also sie haben ihre Erinnerungen bis zum Zeitpunkt der Assimilierung und ab da dann nur noch Unimatrix Zero. Also sie erinnern sich während des Regenerierens nicht an die Welt draußen und während sie draußen sind nicht an das, was während der Regeneration passiert. Und in Unimatrix Zero schaffen sie es halt irgendwie Kontakt zu Seven aufzunehmen, die sich regeneriert und dadurch halt ihren Link nach draußen in die reale Welt, damit sie halt befreit werden können. Und das ist das, was letztendlich in Unimatrix Zero passiert, wo halt viele Kuben und Drohnen befreit werden und damit quasi so eine Splittergruppe innerhalb der Borg entsteht, die komplett vom Kollektiv isoliert ist. Ist halt auch eine Variante, dass vielleicht einer dieser Kuben eventuell der ist, den wir dann in Star Trek Picard sehen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Weitere Voyager-Episoden, die interessant und relevant sind, ist die Folge 602, Survival Instinct.
Genau.
Denn Seven ist mit ihrem Schiff mal abgestürzt und es gab da dann ein paar Problemchen.
Ja, naja. Genau. Also die sind quasi vom Kollektiv abgeschnitten worden und müssten also erstmal so, nicht alle haben überlebt. Ich glaube, das waren noch 3-4 Stück.
Vier Stück mit, genau.
Mit Seven zusammen, genau. Und die mussten halt erstmal so überleben und dann wurde halt unter anderem gezeigt, wie sie eben wohl irgendwelche nativen Tiere in dieser Dschungelwelt, wo sie gelandet sind auf diesem Planeten, dann Fleisch grillen mussten. Und später, als die Voyager auf so eine Planeten kommt, wo sie irgendwie begrüßt werden, Handel treiben können und so weiter und die verschiedenen Individuen von dieser Welt auch auf die Voyager begrüßen in so einer Art Austausch, kommen eben diese 3 Ex-Borg-Drohnen, die was von Seven of Nine wollen. Und zwar wollen diese 3 Borg-Drohnen, die noch so eine Verbindung zueinander haben, als so eine Art Mini-Hive, gerne durch Sevens Hilfe, wie auch immer, ihre Verlinkung aufgehoben haben, damit die nicht immer alle 3 zusammenhängen müssen, sondern endlich getrennte Wege gehen können.
Genau, denn nämlich was auf diesem Planeten passiert ist, ist dadurch, dass sie halt solange vom Kollektiv isoliert waren, sind halt ihre ursprünglichen Persönlichkeiten und Erinnerungen an ihre Zeit, bevor sie Drohnen wurden, zurückgekommen, was halt bei Seven hieß, ein verängstigtes 6-jähriges Kind. Woraufhin sie halt die anderen in so eine Art Mini-Kollektiv assimiliert hat, damit halt quasi die Gruppe auf diesem Planeten stabil bleibt.
Ja, und damit sie eben auch weiterhin Borg bleiben wollen.
Genau, und das ist das, was halt in dieser Episode dann halt nachhalt, weil diesen Link wollen die 3 halt loswerden, auch wenn sie das halt schlussendlich dann mit ihrem Leben bezahlen.
Ja, und in dem Fall war es ja ganz spannend, weil nämlich hier Seven of Nine verantwortlich dafür war, die quasi sie zurückgezwungen zu haben ins Borg-Kollektiv, ja. Also da das Kollektiv, dem sie selber entflohen ist und wo sie versucht jetzt individuell zu sein, da ist sie diejenige, die verantwortlich ist dafür, dass die 3 eben wieder zurück ins Kollektiv sind und jetzt im Endeffekt dann auch von den im Nachhinein sterben werden daran, dass sie eben nicht zurückkehren ins Kollektiv, ja. Und da muss sie auch sich einer Verantwortung stellen. Fand ich eigentlich eine ganz schöne Storyline für gerade Seven of Nine auch.
Genau, was ja auch in die komplette Seven of Nine Storyline halt reinspielt, dass sie wann immer sie irgendwas mit den Borg zu tun hat, alles tut, um halt irgendwie die Verbrechen, die sie begangen hat, während sie quasi eine Drohne war, indem sie andere Leute assimiliert hat, versucht ja wieder wettzumachen.
Ja, also im Grunde, ich meine, ganz ehrlich, Star Trek, man kann es nett sagen und kann sagen, Star Trek erzählt in Reimen, aber es werden natürlich immer wieder die gleichen Tropes bedient, ja. Haben wir die Pinocchio-Figur Data in TNG, haben wir die Pinocchio-Figur Seven of Nine in Voyager, ja.
Odo also, in DS9.
Genau, also es ist im Grunde immer das Gleiche. Es ist ja, toll, aber es ist
du jetzt... Du nennst also, es Pinocchio-Figur, also für mich ist das mehr so nach dem Baustein, wie Spock auch halt funktioniert hat. Sozusagen diese eher sehr super pragmatische Figur, die einerseits so pure Logik oder halt Data, ein Android oder ein Odo, der von einem sehr pragmatischen Gerechtigkeitsgefühl geleitet wird oder eine Seven of Nine, die so eine Art auch Rhyme of Hue ist, die eben auch so eine Art wie eine Mischung aus Data und
Ja, und für mich sind es zwei verschiedene Geschichten. Natürlich trägt da jeder ein bisschen verschiedene Tropes in sich, das ist schon richtig. Aber für mich sind gerade Odo, Seven of Nine und Data Pinocchio-Figuren, weil ja sie im Grunde danach streben, richtige Menschen, sprich richtige Individuen zu werden. Ja, das haben wir bei Odo, das haben wir bei darin, dass Odo eben die Form entsprechend schon mal, also die menschliche Form annimmt. Also das sind, die wollen halt Teil der Gemeinschaft werden, Individuen, Menschen etc., während du bei Spock die Problematik hast, dass er halt halb Mensch, halb Vulkanier ist. Also da spielt auch ein bisschen Pinocchio mit rein, aber deswegen sind es für mich Pinocchio-Figuren. Aber natürlich, klar, jeder hat so ein bisschen verschiedene Tropes in sich, ist richtig.
Ja,
aber was ich damit eigentlich sagen wollte, war, dass Star Trek die also nichts neu erfindet, im Grunde.
Muss ja auch nicht. Das ist ja Star Trek ist, ich habe da mal so einen längeren Talk dazu gehalten, kann ich euch mal verlinken, über dass Star Trek quasi eine der ersten Mythologien ist, mythischen, epischen Erzählungen ist, die nicht nach hinten gehen von einer früheren Zeit und Schlachten und Helden erzählt hat, wie Star Wars das auch tut, sondern tatsächlich nach vorne geht, aber trotzdem mythisch und mit verschiedenen Heros-Figuren und immer wieder vorkommenden Archetypen funktioniert. Das ist halt diese sehr Besonderheit von Star Trek, finde ich, weil es halt so nach, einerseits geht nach vorne, untypische Mythologien, aber hat trotzdem diese ähnliche Bausteine.
Mhm. Genau. Und
ja, zurück zu den Borg.
Zu den Borg und wie Jonathan Del Arco sie genannt hat, zurück zu unserer Borg-Mama.
Genau.
Und der entsprechend passenden Episode 619 Child's Play. Als man auf den Planeten trifft, wo Icheb geboren wurde. Denn in Voyager hat man auch, das haben wir jetzt unterschlagen, weil die Episode sonst relativ irrelevant ist, trifft auf einen verlassenen Borg-Kubus, der halt von Kindern mehr oder minder betrieben wird. Und vier davon holen sie sich halt auf die Voyager, um sie halt zu Individuen zu entwickeln und aufzuziehen. Und so der älteste von allen ist Icheb. Und in Folge 619 treffen sie halt auf den Planeten und übergeben Icheb quasi wieder seinen Eltern. So, hey, hier, da ist deine Family, alles ach, geil, schön. Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, nur Seven hat ein sehr, sehr seltsames Gefühl dabei.
Bei diesen sonst so nett scheinenden Eltern, die so eine Mischung aus Landwirte und Wissenschaftler sind.
Genau, und die erzählen halt so, hey, hier alles voll toll, wir brauchen eigentlich gar nicht großartig Technologie und Raumschiffe, sondern hey, wir kennen hier unsere Genetik und können uns hier unsere Pflanzen anbauen und damit überleben wir und das passt schon.
Das reicht uns.
Genau, und was halt dann in dieser Folge rauskommt, so ja, Genetik können sie. Genetik können sie unheimlich gut. Denn Icheb kommt aus dem Reagenzglas letztendlich. Und war halt designt als
Lockvogel,
Köter, nicht
Köder.
Nee, Köder, nicht Köter.
Köter, der arme Kerl.
um halt, wenn die Borg ihn assimilieren, dass er halt den Kubus, der ihn assimiliert, halt zerstört, weil er halt einen Virus in sich trägt.
Uhu. Der eben dafür sorgt, dass die jeweiligen Borg-Kids in den Maturation Train, was also diese Reifungskammern, eben diese Borg lahmlegen.
Genau, und hier übrigens auch ganz interessant, Icheb eben war ja auch eine Spekulation. Wir haben ja in dem Trailer von Picard eben auch dieses eine Bild, wo Seven of Nine ja jemanden in Sterbenden in den Armen hält und irgendwie ganz verzweifelt schreit und verzweifelt ist und so weiter. Und da war ja die Diskussion, wer könnte das denn gewesen sein? Und da gab es ja alle möglichen Spekulationen. Und eine Spekulation, die mir ganz gut gefallen hat, war, dass es eventuell Icheb sein könnte. Ja, wir wissen es nicht, aber das war eine davon.
Sagen wir es also, Manu Iturami ist auf Twitter aktuell sehr, sehr aktiv.
Du weißt ja, da kann man nichts drauf geben. Ich erinnere nur an Discovery und ich weiß gar nicht, aber das dürfen wir ja spoilern, weil die Staffel 1 ist ja schon gelaufen, an Discovery und ja, unseren Klingonen / Menschen / ja.
Genau, das, was halt bei Manu Itarami auffällig ist, hat jetzt mehrfach ein Bild gepostet. Ja, hier meine Eltern sind immer noch unheimlich stolz auf ihr Borg-Kit, wo ich denke so,
Ja, das klingt schon so ein bisschen. Außerdem hatte halt auch gegen Ende Voyager die Seven of Nine einen starken Kontakt, einen starken Draht zu Icheb und hat ihm ja auch dabei geholfen, sich auf eine eventuelle Teilnahme an Starfleet Academy oder zumindest so einem Kurs auf der Voyager sich vorzubereiten. Also
ja,
es liegt sehr nah.
Genau, weil er bleibt ja wirklich bis zum Serienende auf der Voyager. Das heißt, er kommt mit in den Alpha-Quadranten. Also wir sehen ihn zwar im Alpha-Quadranten kein einziges Mal, sondern nur ganz am Anfang von Endgame, weil er Tuvok im Kalto besiegt. Aber es wird nicht gezeigt, dass er von Bord geht. Also vermuten wir mal, er ist definitiv mitgekommen in den Alpha-Quadranten. Von dem her wäre das natürlich ein Charakter, der in Star Trek Picard durchaus vorkommen könnte. Und Manu Itarami ist ja auch im Schauspielbusiness noch unterwegs. Genau, dann noch Folge, sei auch noch kurz erwähnt, die Beziehung zwischen Icheb und Seven noch ein bisschen festigt. Folge 702, Imperfection. Und wer sich die angucken möchte, da geht ein Implantat bei Seven kaputt und Icheb genmanipuliert sich halt so, dass er seins nicht braucht, damit Seven halt weiterleben kann.
Er macht sich quasi zum Organspender.
Genau, synthetischer Organspender.
Zum genau. Borg-Organspender.
Genau, und dann halt zu guter Letzt Endgame, wo halt ein paar Fragen aufgeworfen werden, finde ich. Zum einen, wenn Seven of Nine sonst so viel über die Borg weiß, warum wusste sie nicht, dass da ein Transwarp-Zentrum ist? Gerade wenn sie halt aus Unimatrix 1 kommt. Das ist halt so ein bisschen, sonst weiß sie alles, nur das weiß sie nicht. Das ist ein bisschen strange. Und was wir halt nicht wissen ist, die Borg Queen wird ja mit einem neurogenen Virus infiziert, was halt einen Großteil von Unimatrix 1 zerstört. Wo wir halt aber auch nicht wissen, wie ging es danach mit den Borg weiter. Das Einzige, was wir wissen aus Aussagen von aus der Ecke Rick Berman, Brennan Braga, die Borg gibt's weiterhin, also sie leben weiter. Aber halt, sie müssen erstmal ihre Wunden lecken. Und dementsprechend könnte es natürlich auch sein, dass der Kubus, den wir in Picard sehen, natürlich auch einer sein könnte, die halt im Rahmen von Endgame vom Kollektiv getrennt wurden.
Ich meine, 20 Jahre reicht zum Wundenlecken, oder? Also das wäre jetzt eigentlich genau vom Zeitabstand her genau passend.
Na, dass die Borg so quasi sich wieder auf die Füßchen gestellt haben und sagen,
genau.
Diese fiese Föderation, die hat ja uns schon wieder mal eine reingewirkt. Ich glaube, wir müssen mal zurückgehen und denen noch wieder einen abwatschen.
Oder dass es Zeit wird eben in irgendeiner Form, dass sie irgendwie wieder auftauchen. Wer weiß, in welcher Etablierung. Aber ja, genau.
Was mir auch noch auffällt, wir haben die Folge The Drone noch nicht besprochen. Das war ja sozusagen so ein One-Off-Geschichte, wo jetzt das Kollektiv an sich nur am Rande vorkommt, wo der nach einem Transporterunfall der Holo-Emitter, das Holodox, und dieser Holo-Emitter ist ja aus dem 29. Jahrhundert, sich mit Sevens Nanoprobes und dem genetischen Material eines Fähnrichs eben zu einer Borg-Drohne entwickelt, die also sehr weiterentwickelt ist, die er natürlich sich erst für das Borg-Kollektiv interessiert. Seven ihm erklärt, wo das Problem ist und dass also auch die Voyager ihr neues Kollektiv ist und dass der dass der, also Worn zwar kurz assimiliert wird, aber weil die Borg jetzt Bescheid wissen von ihm, dass er quasi sich selbst opfert und mit dem Schiff, das also ihn beinhaltet, in einen gefährlichen Nebel reingeht und dann damit zerstört wird.
Genau, das ist Folge 502, Drone auf Englisch. Die Drohne heißt sie auf Deutsch, wurde geschrieben von Brian Fuller und Harry Docklore. Ist die zweite Episode der fünften Staffel und halt auch so ein schönes One-Off und zeigt halt auch was, wie halt so absolut futuristische Borg, wie die aussehen könnten, also irgendwie mit Ganzkörperpanzerung, interne Transporterknoten und ganz viel von der ach so geliebten Holofolie von Britt.
Ja. Genau, die ist auch mit dabei.
Ja, stimmt.
Tja, sexy Holofolie.
Genau. Solange in PK keine Holofolie auftaucht, bin ich zufrieden.
Ach, heutzutage benutzt man andere Sachen. Keine Ahnung, wie viele Hipster-Sachen kommen dann davor.
Genau, damit haben wir einen bunten Ritt durch die Borg-Folgen, die relevant sind, abgeschlossen. Haben wir euch alle wichtigen Sachen, glaube ich, die ihr so wissen müsst, beigebracht. Wenn ihr keine Zeit habt, diese Vielzahl an Episoden zu gucken, schaut in die Shownotes. Wir haben euch die ganzen Memory-Alpha-Einträge der Episoden verlinkt. Dann könnt ihr das auch nochmal kurz querlesen.
Genau, die weniger wichtigen Folgen, die machen wir dann in Klammern, damit ihr halt auch seht, dass ihr ein paar weniger gucken könnt, falls ihr nicht so viel Zeitlust und so weiter habt.
Genau, und noch...
Ja, TJ ist gut.
Sorry, ich bin heute echt nicht so voll dabei, ich merke schon.
Genau.
Aber ja, ich muss auf jeden Fall auch noch ein paar davon nochmal nachgucken, weil ich echt gemerkt habe, ja, ich habe zwar die meisten davon gesehen, aber das ist größtenteils schon wieder eine Weile her.
Mhm. Genau.
Also es wäre zumindest jetzt in den 3 Wochen, die noch sind, machbar.
Ja, genau. 20 Tage sind ja noch fast, 19.
Genau, es ist, so sollte noch genug Zeit sein, also Zeitpunkt der Aufnahme, wer es noch nicht erraten hat, 5.1. Mal gucken, wie schnell wir die Folge dann draußen haben, aber ihr solltet auf jeden Fall noch genug Zeit haben, die Episoden nachzuschauen.
Ja,
und wenn vielleicht, ihr wissen wollt, welche Folgen ihr vielleicht zusätzlich noch nachschauen müsst, schaut dann mal am 17. oder 18.1. Auf unserem Twitter-Kanal vorbei, da werden wir es dann nochmal raustwittern, wenn ihr euch noch zusätzlich Sachen angucken müsst, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben.
Genau so.
Und bis zum Erscheinen dieser Folge. Ja, bis zum Erscheinen dieser Folge werden wir vielleicht sogar auch schon wissen, ob der Shorttrack in Deutschland erhältlich ist oder nicht. Mal gucken. Genau. Also der Children of Mars Shorttrack, ja.
Genau, und vielleicht lege ich auch bis zur Premiere noch einen Instagram-Account an, damit man da was sehen kann. Mal gucken, wird dann alles in den Shownotes verlinkt sein. Genau, mit dem Beginn von Star Trek Picard werden wir dann auch unser Format ein wenig umstellen. Wir werden in einen wöchentlichen Veröffentlichungsrhythmus dann umschwenken und jede Woche dann die aktuelle Folge besprechen, möglichst zeitnah immer. Und dann auch mit wechselnden Gästen für Folge 1 hat sich nämlich schon der Max Snyder angekündigt.
Ah,
aus dem Stimmenreich. Und damit... Ja, verabschieden wir uns dann auch schon wieder.
Falls noch jemand mitmachen will, könnt ihr euch gerne auch schon mal melden.
Genau.
Ja, einfach eine E-Mail an Marcel, nämlich unter?
An info@trackgasm.de.
Genau. Wir freuen
übrigens auch
uns
gerne
auf
für Feedback.
Teilnahme. Ja, gerne für Feedback und wir freuen uns auch, wenn also feminine Personen noch weiter, verschiedenste bunte Blickwinkel dabei sind. Genau.
Genau. Ja, da freuen wir uns auf Star Trek Picard. Und ich sag nochmal viel Spaß an die beiden aus unserem Team, die nach Berlin fahren dürfen.
Vielen Dank.
Danke, danke.
Genau. So, ihr Lieben, also dann schön war's wieder mit euch und wir hören uns dann Ende Januar.
Genau, ich freue mich schon. Viel Spaß.
Tschüss.
Bis bald, ihr Lieben.
Ciao.